Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Ja, hallo liebe Nela. Ich freue mich unglaublich doll, dass du dir die Zeit nimmst und heute in meiner Podcast-Folge sitzt. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Bevor ich zu viel erzähle bzw. rede, würde ich dich zu Beginn gerne einmal bitten, dass du dich einmal vorstellst. Wer bist du und was machst du beruflich?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega. Mein Name ist Nela Riehl, ich bin 38 Jahre alt, gebürtig aus Hamburg, mit dem Papa aus Ghana tatsächlich. Ich bin von Haus aus eigentlich Lehrerin, Gymnasiallehrerin, arbeite an einer Stadtteilschule mit den Fächern Deutsch und Gesellschaft. Und jetzt gerade bin ich seit jetzt 3 Wochen im Wahlkampfurlaub, weil ich jetzt seit September letzten Jahres Spitzenkandidierende für Volt für die Europawahl 2024 bin. Das heißt, jetzt gerade bin ich total im Wahlkampf, reise ganz viel hin und her und habe aber auch noch zu Hause 2 kleine Jungs von 7 und 4 Jahren. Genau, und das ist, womit ich mir gerade so die Zeit vertreibe. Und ja, das ist, was ich mache.
Wow, Respekt erstmal dafür und schön, dass du das machst. Kurze Zwischenfrage, rein aus meinem Interesse. Du unterrichtest Gesellschaft. Was ist denn das für ein Fach? Das kenne ich überhaupt nicht.
Das ist ein bisschen Hamburg speziell. Also ich habe Politik studiert und in Hamburg hat man sich dann überlegt, im Zuge des vor so 20 Jahren der Erweiterung der MINT-Fächer, also Mathe und die Naturwissenschaften, dass wir Geschichte, Geografie und Politik zusammenlegen. Zu einfach Gesellschaft an den Stadtteilschulen, sodass also weniger Stunden dafür verwendet würden. Was ich sehr kritisiere, ich finde, das merkt man jetzt ganz stark, ne, dass diese politische Bildung einfach wirklich zu kurz kommt. Das heißt, wir haben so 2 bis 3 Stunden und rasen dann durch alle gesellschaftswissenschaftlichen Fächer durch in Hamburg. So ist es bis zur 10. Klasse hier, genau.
Ah, spannend. Dankeschön. Genau, du hast es kurz erwähnt. Du bist eine der Spitzenkandidatinnen für die Europawahl für die Partei Volt. Und du setzt dich für die Themen soziale Gerechtigkeit und feministische Außenpolitik ein, beziehungsweise machst dich dafür stark im Zuge deines Amtes oder im Zuge deiner Kandidatur. Wie siehst du denn die Rolle Europas in der Förderung von Chancengerechtigkeit und Diversität?
Ganz, ganz stark. Also zum einen sowohl nach innen natürlich, ne, dass wir einfach dafür sorgen, dass in Europa, in der EU, gleichwertige Lebensverhältnisse herrschen, sei es jetzt, ob ich, weiß nicht, in Estland aufwachse oder zufällig in Portugal geboren wurde, also wo auch immer, muss ich mich als, egal welcher Gruppe ich angehöre, sicher sein können, dass ich einfach die gleichen Rechte habe, dass ich die gleichen Chancen habe. Also dass zum einen die Europäische Union hat sozusagen die Pflicht dafür, nach innen zu sorgen, dass wir Chancengerechtigkeit haben, aber auch in der Rolle quasi in der Welt, dass wir das so heraustragen, eine Vorreiterrolle als Vorbild da vorangehen, nie oktroyieren. Na, das ist nicht das, was ich meine. Das soll kein neuer Imperialismus werden oder dergleichen, aber dass wir einfach ganz fest zu unseren Werten stehen, zu den Menschenrechten stehen und dass das einfach was ist, was für uns nicht verhandelbar ist. Das heißt, wenn es jetzt um Handelsabkommen oder sowas geht, dass da für uns auch immer unsere Rolle klar ist, dass es dann sozusagen unsere Möglichkeit darüber wirksam zu werden in der Welt.
Ich finde das total spannend, weil wir haben ja einige Richtlinien, Regeln, Regularien, wie auch immer, Gesetze, die vermeintlich Menschenrechte sichern und dafür sorgen, dass wir eben gerecht agieren. Jetzt wissen wir, dass das ja nicht immer stimmt, beziehungsweise nicht immer Alltag ist und ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft eben nicht gerecht behandelt werden, sogar gänzlich ausgeschlossen werden. Wie stehst du dazu?
Genau, ich nenne das immer so ein bisschen, wir haben so das Gefühl, wir würden auf einer Insel der Glückseligen leben, ne? Das ist immer so, man muss sich so gar keine Sorgen mehr machen, das ist auch wunderschön, das ist ein riesiges Privileg. Ich selber bin eben 85 geboren und ich bin so aufgewachsen, es ist alles gut, es herrscht Frieden, allen Menschen geht's gut, aber wenn man sich dann tatsächlich ein bisschen damit beschäftigt und ein bisschen genauer hinguckt oder als jetzt auch gerade als Frau, als Mutter und ich gucke mich um, ich selbst bin zwar Beamtin, aber ich habe das bei FreundInnen erlebt, erlebt, die dann nach der Elternzeit im Beruf zurück wollten oder sowas, dass es dann doch nicht so einfach ist, dass doch nicht die Rechte so verankert sind, wie man sich das erhofft hatte. Spätestens dann wacht man so ein bisschen auf, finde ich, und merkt einfach, dass mit diesen vermeintlichen Privilegien, die man bisher immer hatte, einfach auch eine Verantwortung einhergeht, da dann tätig zu werden und einfach dafür zu sorgen, dass diese Rechte zum einen gelten, aber auch nicht wieder zurückgenommen werden. Also das ist tatsächlich die große Gefahr, die ich auch gerade sehe, gerade mit dem Erstarken der AfD, mit dem Rechtsruck, dass einfach Rechte, die wir uns erkämpft haben, zurückgenommen werden. Ich meine, einer der ersten Anträge der AfD im Bundestag war es damals, die Ehe für alle wieder abzuschaffen. Ja, und man dachte, wow, richtig. In welche Richtung kann das denn jetzt hier gehen? Und das sehe ich tatsächlich in Gesamteuropa gerade so. Mhm.
Du setzt dich ja eben nicht nur für Menschenrechte, sondern du machst dich auch für Klimagerechtigkeit stark in dem Zusammenhang. Und ich habe mich gefragt, wie glaubst du, kann eben dieser globale oder kann globale Klimapolitik effektiver gestaltet werden und gleichzeitig Menschenrechte fördern?
Klimapolitik ist sozusagen Menschenrechtspolitik, ne? Das machen sich viele immer gar nicht so sehr klar. Wir sprechen immer ganz viel darüber, dass geflüchtete Menschen zu uns kommen. Das ist so ein Beispiel, wie wir das verhindern können, und möchten aber gleichzeitig nichts investieren in Klimapolitik oder zumindest dann nicht noch in Klimapolitik woanders. Also vielleicht hier in Europa Solaranlagen bauen, und wenn wir in Afrika welche bauen, dann sollen die aber bitte schön uns zugutekommen. Aber dass das alles miteinander zusammenhängt, also dass wir dann einfach auch dafür sorgen müssen, dass die Menschen vor Ort in globalen Süden einfach auch Zugang zu sauberer Energie haben. Ja. Da müssen wir eben auch bereit sein, was dafür zu tun, und einfach erkennen, dass die Klimakrise, die wird ein riesiger Fluchtgrund werden. Das heißt, wir müssen uns dem stellen. Wir müssen die Klimakrise nicht nur aus Eigennutz sozusagen bekämpfen, sondern einfach, um dann später auch diese Fluchtursachen bekämpfen zu können, weil es einfach Gebiete geben wird, die nicht mehr bewohnbar sind. Dann, das ist einfach Wissenschaft, das ist pure Wissenschaft. Wir befinden uns kurz vor diesen Kipppunkten. Und da müssen wir jetzt alle Kraft dran setzen. Das heißt, ich nenne das immer so ein bisschen globale Klimadiplomatie. Das ist so das Wort, mit dem ich da hantiere. Einfach, weil ich da auch, ne, die Länder müssen absolut mitgenommen werden, auf Augenhöhe muss sich begegnet werden, das ist mir unheimlich wichtig, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, das darf kein neuer Imperialismus werden, sondern wir müssen einfach auf Augenhöhe wirklich gute Lösungen finden, wir müssen helfen zu investieren in saubere Energie und dürfen niemals, und das sehe ich so ein bisschen die Tendenz, unsere Müllberge dann, ich sag mal ganz plump, nach Afrika verlagern, ne? Dann, wenn sind sie hier weg, dann geht's uns hier gut und wir haben unsere Klimaziele erreicht. Das nützt uns nichts, wenn wir das alles nicht global denken.
Ja. Und wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass wir diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe europaweit auch wirklich gewährleisten können?
Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir stehen jetzt gerade so ein bisschen an so einem Scheidepunkt. Wir hatten ja im Januar, Februar war das, ne, die großen Demonstrationen. Wir fast alle waren irgendwie auf der Straße, weil uns sehr, sehr klar wurde, wir stehen jetzt gerade vor einem wir könnten vor einem massiven Rechtsruck stehen. Und ich habe aber die große Hoffnung, oder ich habe es ja auch mit eigenen Augen gesehen, hier in Hamburg waren es irgendwie 160.000 Leute. Ich glaube, wir sind mehr. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich wählen gehen. Und das ist so das Mindeste, was die meisten von uns, nicht alle haben das Wahlrecht, aber viele von uns, was die meisten von uns jetzt zum Beispiel am 9. Juni tun können. Also wenn wir uns aufraffen und genau diese Verantwortung, von der ich vorhin aussprach, jetzt einmal wahrnehmen, dann können wir mutig sein und diesen Rechtsruck verhindern. Ich sage immer so ein bisschen, wir zum Beispiel als Volt sind einfach das Gegenteil von der AfD. Und wenn man das Gegenteil von der AfD wählt, dann haben wir jetzt noch die Chance. Ich hatte eben auch schon von den Kipppunkten gesprochen. Es ist aber jetzt so, ne? Also wir müssen jetzt genau losgehen, diesen Druck, den wir auf der Straße hatten im Januar, Februar, jetzt in die Parlamente tragen. Und ich bin sehr optimistisch, einfach durch meine Gespräche, bin ja super viel gerade im Wahlkampf auf der Straße und spreche mit ganz, ganz vielen Leuten. Und da merke ich diese Stimmung von doch, wir können jetzt noch was tun und wir wachen gerade alle so ein bisschen auf. Das ist nicht immer bequem, aber es ist unbedingt notwendig.
Jetzt hast du zu Beginn in deiner Vorstellung erzählt, dass du ghanaische Wurzeln hast. Und ich weiß auch, dass du Lehrerin bist. Und jetzt habe ich mich gefragt, gibt es bei dir so persönliche Erfahrungen oder Diskriminierungserlebnisse, die du teilen magst? Und wie haben diese Erfahrungen auch deine politische Agenda beeinflusst?
Ich glaube, als schwarze Frau, also ich bin schwarz und eine Frau und eine Mutter in Deutschland, da hat man nicht die Chance, nicht politisch zu sein. Man ist sein Leben lang irgendwie eine Art Politikum gewesen. Und ich bin nun in Hamburg aufgewachsen. Das ist eine relativ große, weltoffene Stadt. Dennoch war ich in meiner Klasse das einzige schwarze Kind. Zumindest am Gymnasium dann. In der Grundschule war das noch anders. Das heißt, man hat immer so eine exponierte Rolle. Das ist einfach so. Man muss sich immer zu irgendwas verhalten oder wird zu irgendetwas ins Verhältnis gesetzt. Ich hatte das Glück, nie ganz krass offen rassistisch angegangen worden zu sein. Also natürlich, ich wollte jetzt gerade sagen, diese kleinen Sticheleien, die man irgendwie als Kind hat. Und eigentlich ist das offen rassistisch und eigentlich ist das auch schlimm. Aber trotzdem ist das schon so normal, dass man dann irgendwie als bezeichnet wird oder dergleichen. Ne? Als ich ein Kind war, da hat man auch noch die Schaumküsse, hat man noch N-Wort-Küsse genannt und solche Sachen. Das sind einfach so ganz viel, wie so Mikroaggression, sagt man heutzutage, ne? Die einem einfach überall im Leben ständig dann begegnen und dadurch politisiert man sich schon irgendwie. Und gleichzeitig habe ich natürlich, hatte eben schon gesagt, am Gymnasium war ich so das einzige schwarze Kind in meiner Klasse dann. An der Grundschule war es noch anders. Und alleine dieser Schritt von, wir sind ein Paar und auf einmal, es ist dann wie so ein Trichter, sind wir nur noch ganz wenige oder sind irgendwie alleine. Im Studium war ich auch immer die Einzige in der Literaturwissenschaft, war einfach niemand wie ich. Und man merkt, man wird immer einsamer. Und das so ein bisschen zu ändern und da selber die Weichen zu stellen, hey, da stimmt was nicht, aber ich gehe los und guck mal, was ich machen kann, hat mich schon auch dazu gebracht, Lehrerin zu werden, weil ich immer, ich wollte immer mit Menschen arbeiten. Ich hatte einfach gemerkt, ich hatte ein Stück weit natürlich Glück auf meinem Weg und anderen ging es nicht so. Andere sozusagen dann irgendwo abgehängt worden und zwar nicht wegen mangelnder Fähigkeiten, sondern wirklich wegen Zuschreibung von außen. Und das hat mich schon sehr darin bestärkt, in meinem Weg dann Lehrerin zu werden und zu versuchen, in meiner Klasse oder in meinen Klassen eine Atmosphäre zu schaffen, die wirklich einfach inklusiv ist.
Ja. Ich finde es total spannend, was du da erzählst, weil ich habe neulich, ich glaube, auf Arte einen Bericht gesehen darüber, dass in Deutschland oder auch ganz grundsätzlich ja viel zu wenig schwarze Menschen beispielsweise LehrerInnen sind und damit ja auch eine Identifikationsfläche für andere schwarze Kinder, die in Klassen sind, bieten können und Kinder sich ganz oft in Kitas oder auch in Schulen halt ausgeschlossen fühlen, weil sie überhaupt keine Identifikationsfläche haben, weil sie einen Lehrer vor sich stehen haben oder eine Lehrerin vor sich stehen haben, die weiß ist und eben nicht so ist, wie man selber. Ne? Und dass wir davon viel mehr brauchen. Und deswegen, also Wahnsinn, dass du das für dich so erkannt hast und damit eben ja auch schon einen krassen Grundstein baust für all die Kinder, die in deine Klassen kommen und die eventuell schwarz sind, weil du damit eben eine Identifikationsfläche automatisch baust. Ne?
Es ist dieses, if you can see it, you can be it. Ne? Es ist einfach so. Ich habe ja nun selber auch, wie gesagt, zwei Kinder und es gibt ja mittlerweile diesen schwarzen Superhelden, ne? Black Panther. Also ich meine, da gab es nicht sowas. Da gab es Pocahontas. Das fand ich total toll, weil sie mir immer noch am nächsten kam von allen Disney-Prinzessinnen. Ja. Aber ich merke das einfach bei meinem kleinen Sohn, der ist auch schwarz, mein Großer ist weiß, mein Kleiner ist schwarz. Für meinen Kleinen ist einfach dieser schwarze Superheld, ist für ihn wirklich immer, dann sagt er, der ist so dunkel wie ich, ich kann das auch sein. Ach, das macht ganz viel mit Kindern, das ist einfach
so. Total. Speaking of Kinder, finde ich auch spannendes Thema, weil ich dazu auch sehr, sehr viel lese und ich das immer wieder ultra interessant finde, insbesondere in Familien, wo eben beispielsweise ein weißer Vater und eine schwarze Mama oder andersrum ist, ne, und eben Kinder weiß oder schwarz sein können. Wie oder was gibst du deinen Kindern für die Zukunft mit? Was ist dir wichtig bei der Erziehung? Was ist dir wichtig bei dem Mindset bilden, aufbauen, stärken, Vertrauen stärken und so weiter? Was machst du mit deinen Kindern? Was gibst du ihnen mit auf den Weg?
Du hast eben schon das Stichwort gesagt, Vertrauen stärken ist für mich ganz, ganz wichtig. Dieses sei bei dir, also so eine Grundlage schaffen, ne? Wer bist du und du bist gut, so wie du bist. Weil ich schon glaube, dass das eine Voraussetzung ist dafür, dass man dann auch sozusagen in die Welt hinausgehen kann und da was Gutes tun kann. Also dieses Genau, also du, Selbstwirksamkeit ist so ein bisschen das Stichwort. Du bist ja selbstwirksam, du weißt, wie du gute Zeiten durchstehst, wie du schlechte Zeiten durchstehst, du weißt, wie du, und das ist mir super wichtig, ne, anderen Menschen irgendwie helfen kannst. Und gleichzeitig hat er eben auch schon gesagt, es sind eben zwei Jungs, die ich habe. Ich finde schon, dass das in dieser Zeit auch eine besondere Herausforderung ist. Das ist bei Mädchen sicherlich auch so. Aber wir leben nun mal immer noch in diesen patriarchalen Strukturen. Und für mich ist das ein großes Thema, zu schauen, wie wir die aufbrechen, weil ich würde mal sagen, unsere Generation ist ja auch schon sehr viel emanzipierter, als vielleicht die unserer Eltern. Und trotzdem brechen sich immer so bestimmte Verhaltensweisen irgendwie Bahnen durch. Und ich möchte, also mein großer Wunsch an meine Jungs ist es einfach wirklich, dass sie das Patriarchat dann irgendwann überwunden haben. Ich weiß nicht, ob es in der Generation schon der Fall ist, aber da arbeite ich sehr, sehr stark dran, dass wir einfach gucken. Es ist für die beispielsweise jetzt gerade total selbstverständlich. Ich bin super viel unterwegs und mein Mann arbeitet auch, aber gerade bin ich die mehr arbeitet. Und wir hatten letztens so einen schönen, das fand ich sehr herrlich. Ich sitze ja wie jetzt gerade sehr, sehr häufig in Calls und mein Mann hat auch mal eine Lehrerkonferenz als Call. Mein großer Sohn war vollkommen erstaunt und starrte ihn an und sagte, das kannst du auch. Und ich muss ja, am Computer sitzen und mit dem Computer umgehen. Und da waren diese Rollen so komplett umgekehrt. Ne? Das fand ich so, da müssen wir gerade hinkommen. Also so, das ist mir eben wichtig, ne? Diese Selbstwirksamkeit dann später als Mann, der sich aber auch in dieser Rolle total wohlfühlt. Ich habe die letztens auch gefragt, wenn ihr groß seid, möchtet ihr nur Kinder erziehen oder nur arbeiten oder beides? Und sagten beide, am liebsten würden wir nur unsere Kinder erziehen, wenn wir groß sind.
Ja, schön.
Ja, also genau so.
Das heißt, du ziehst die automatisch wahrscheinlich, und ich denke, das machst du wahrscheinlich auch unbewusst, aber trotzdem sehr feministisch groß, ne? Oder mit so einem feministischen Mindset, mit einem progressiven Mindset, mit einem offenen Mindset und
ja das hatte ich mir so ein bisschen vorgenommen, oder mein Mann und ich werden uns das vorgenommen. Es ist ja dann doch auch schwieriger, als man so denkt, einfach weil, und das ist auch total okay, in dem Alter, in dem sie sind, ist eben dieses Jungssein für die gerade sehr identitätsstiftend, ne? Fußball, Bagger, das ist das, worüber diese Gruppenzugehörigkeit einfach ist extrem wichtig, und den Raum will ich ihnen auch lassen, dass sie da merken, sie gehören einer Gruppe an, und gleichzeitig muss zu Hause so für mich immer der Raum sein, in dem wir das aber auch dann reflektieren, in dem wir vielleicht auch darüber hinausgehen und nochmal andere Möglichkeiten aufzeigen durch Bücher, und die haben auch, ne, die haben so Prinzessinnenkleider oder die haben Puppen oder eine Kinderküche oder so, dass einfach die Angebote auf jeden Fall da sind. Und wenn halt wirklich Puppen nicht deren Interesse sind, dann ist das so, dann ist es auch gut. Also nichts wird erzwungen, aber dass einfach diese Zuschreibung nicht da sind, sondern dass wirklich, das ist die Selbstwirksamkeit, dieses ich wähle jetzt selber, was zu mir passt, und das ist gut so. Und wenn ich heute Nagellack trage, ist das auch gut so. Die Offenheit muss einfach da sein, ja.
Ja, sehr stark. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich finde auch tatsächlich, dass das in Kitas heutzutage, also zumindest fällt mir das auf, bei uns in der Kita, mein Sohn ist auch 4 Jahre alt, und dort hapert es teilweise noch, ne? Also dort ist es schon noch sehr klassisch in so Rollengedanken irgendwie. Ja, er ist ja ein Junge, er will nur das. Und dann denke ich immer so, nee, also zu Hause bastelt er auch gerne und Glitzer findet er auch toll. Genau. Und ich finde es schön, wie du das sagst, man kann es ja fördern, indem man es anbietet oder zumindest einfach vorrätig hat und nicht klassisch sagt, nee, geht nicht, weil, ne?
Genau. Ja, spannend. Das finde ich nämlich auch, ne? Wie gesagt, ich versuche das für mich so ein bisschen zu akzeptieren in der Kita, dass ich denke, es ist ja diese Gruppe, in der er sich einfach gerade dann wohlfühlt. Aber manchmal bin ich auch erstaunt darüber und denke, dass einfach auch die Pädagogik da vielleicht schon ein Stück weiter sein könnte.
Ja.
Also ich hoffe das sehr. Wir haben zum Glück bei uns wirklich den Vorteil, wir haben unheimlich viele männliche Erzieher in unserer Kita. Und das allein bricht da schon mal so ein gewisses Rollenbild auf. Ne? Alleine was Berufe angeht, das finde ich ganz toll.
Ja. Ja. Total, total. Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du neben deinem politischen Engagement und auch neben dem Lehrerdasein auch ein sehr großes Interesse eben für Gesundheit, Ernährung, Vorsorgethemen etc. hast. Wie siehst du denn hier den Zusammenhang zwischen sozialer Gerechtigkeit und dem Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung, insbesondere für marginalisierte Gruppen?
Das ist ja tatsächlich auch, also auch da gibt es einfach Studien, dass leider, und das auch in Deutschland, und da sind wir wieder bei dieser Insel der Glückseligen, uns geht es doch hier allen so gut, dass auch das leider in Deutschland nicht der Fall ist, ne? Sondern dass einfach marginalisierte Gruppen erschwerten Zugang zu gewissen Behandlungen haben. Einfach, auch hier ist es einfach noch ein Kostenfaktor, auch in Deutschland, auch wenn so gut wie alle oder viele von uns krankenversichert sind, aber eben auch da nicht alle. Auch das wissen viele Menschen wahrscheinlich gar nicht. Das heißt, dieser Kostenfaktor, das darf kein Kriterium sein. Es muss hundertprozentig inklusiv sein, unser Gesundheitssystem. Und es fängt aber da auch meines Erachtens nach sogar noch ein bisschen früher an, nämlich wieder bei Bildung. Es gibt ja tatsächlich mittlerweile, es gibt Podcasts, es gibt irgendwie Insta, es gibt so super viele Quellen, um sich erstmal zu informieren. Aber man muss diese Quellen ordnen können. Und auch, genau, man braucht die Bildung, um diesen Zugang zu diesem Wissen, was es dann vielleicht auch kostenfrei gibt, zu haben, um dieses Wissen einordnen zu können. Und da müsste natürlich, ne, muss dann in den Schulen so der Grundstein gelegt werden, dass Menschen befähigt werden, da ein bisschen selbstständig zu gucken. Genau, und dann eben weitergehend aber im Gesundheitssystem, dass sie da dann auch einfach die Möglichkeit haben, auf ihre Rechte zu pochen oder sich dann nachher einzusetzen für, hier hapert das noch, hier muss was verändert werden. Also immer dieses Wissen darum, was eigentlich gehen könnte, bringt ja dann erst Antrieb voran, ne? Und wenn man es gar nicht weiß, dann stellt man sich vielleicht manchmal auch zufrieden damit, wie es jetzt ist. Aber es ist eben einfach noch nicht gut, das merke ich sehr, sehr stark. Es gab jetzt gerade, war das vor ein, zwei Wochen oder so, diese Studie, dass einfach auch schwarze Menschen tatsächlich im Durchschnitt schlechter behandelt werden im Gesundheitssystem. Ja. Ihnen wird unterstellt, wenn sie Schmerzen haben, ach, so schlimm wird es schon nicht sein, es wird nicht so ernst genommen. Und zum Glück war das jetzt ja so im letzten Jahr ziemlich groß, dass man das wenigstens bei Männern und Frauen diesen Unterschied einfach wirklich einfach mal festgestellt, genau, festgeschrieben hat und dass das jetzt mittlerweile auch akzeptiert ist und gewusst wird, da ist ein Unterschied in der Gesundheitsversorgung und jetzt können wir uns dem widmen. Aber es ist einfach für mich unheimlich erschreckend immer noch, ja.
Ja, total. Ich finde vor allem auch, was du gerade sagst, dieses, dass ich habe neulich irgendwo auch gelesen, dass Frauen sich eher von Frauen operieren lassen sollten. Ne? Also das ist das, was du ansprichst, dass man da eben erkannt hat, Frauen verstehen das viel besser, haben da viel eher einen Zugang. Und wir haben ja ganz oft auch genauso wie mit all diesen anderen Tests, diese Dummy-Tests, irgendwie diese Auto-Crash-Tests, dass Frauen da nie getestet wurden und solche Sachen. Also das ist schon echt absurd, wenn man sich das mal vorstellt. Und jetzt sind wir hier in 2024 und sprechen darüber und sagen, oh, wir haben erstmals Erkenntnisse darüber, dass da wirklich ein Unterschied ist, wo man sich echt auch eigentlich an den Kopf fassen muss. Da soll mir noch mal jemand sagen, wir leben nicht in einem Patriarchat.
Absolut, also, oder? Absolut, genau. Ja. Aber trotzdem muss man da erstmal hinkommen, das so zu erkennen und auch zu benennen. Und da ist immer so mein Gefühl, das müssen wir irgendwie selber machen, weil es tut niemand sonst für uns. Ne? Das Patriarchat selber draufkommt und sagt, oh, wir haben euch immer vergessen, das passiert nicht, sondern wir brauchen das Wissen, zu sagen, ey, hier und hier hapert es und das ändern wir jetzt mal. Ne?
Ja. Und ebenso, wie du angesprochen hast, finde ich auch zur rassistischen Sozialisation, ne, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir alle rassistisch sozialisiert wurden im Deutschen, also in Deutschland insbesondere und wir ein Verständnis dafür haben, was das bedeutet, was wir tun können, um ja diesen Mustern, die daraus irgendwie entstehen, auch zu entgegnen und was wir vor allem aber auch tun können, um eben unsere Privilegien, und da spreche ich insbesondere weiße Menschen an, zu erkennen, ne, wir haben dadurch, dass wir weiß sind, Privilegien, die wir für andere nutzen müssen, meiner Meinung nach. Und genau, und das finde ich nochmal ganz spannend. Was wäre denn hier dein Tipp? Also wie, weil was ich immer wieder merke, ist, dass es so wenig Menschen gibt, insbesondere weiße Menschen, die überhaupt anerkennen und verstanden haben, dass sie privilegiert sind, einfach nur, weil sie weiß sind und entsprechend eben auch ein Verständnis dafür haben, dass sie eine Verantwortung tragen, mit Blick auf eine zukunftsfähige, faire Gesellschaft, ihre Privilegien für andere zu nutzen. So, wie macht man das jetzt Menschen begreiflich, dass sie da reflektieren dürfen, dass sie in sich reinhorchen dürfen, dass sie eben diese Privilegien auch für andere nutzen? Was wäre dein Tipp? Hast du da irgendeine Idee?
Super schöne Frage und super schön formuliert. Also genau, zunächst einmal, ich wurde ja hier auch sozialisiert in Deutschland und auch ich bin nicht frei von den Rassismen. Also genau da, und das tut weh, da reinzugehen und sich selber das einzugestehen. Das ist super unbequem, weil man von sich ein Bild hat, was man gerne aufrechterhalten würde. Und es ist einfach, es ist viel abverlangt von allen Menschen, da einmal reinzupieksen und sich selber so kritisch zu hinterfragen. Und nichtsdestotrotz ist das aber der einzige Weg, ne, aus dieser bequemlichen Komfortzone rauszugehen. Was Volt jetzt gemacht hatte als Partei, war, dass sie vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren so festgestellt hatten, hey, wir sind mehrheitlich weiß, wir sind mehrheitlich männlich, wir machen also nicht die Politik für alle Menschen, mit allen Menschen, die wir machen wollten. Und dann haben sie ein Team Europa hieß das war so ein Programm gegründet für wirklich QuereinsteigerInnen, in die Politik, so dass uns das eröffnet wurde, einfach mal reinzuschnuppern, zu gucken, hey, ist das was für uns oder nicht? Und so ein bisschen dieses, ich öffne Türen und Möglichkeiten für Menschen, für Quereinsteiger in welchem Sinne auch immer, auch wenn das für mich einmal bedeutet, einmal zurückzutreten und platt zu machen, das ist was, was man einfach tatsächlich eher machen muss. Und da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, genau in diesem Unbequem, von dem ich gerade sprach. Es wird für jeden unbequem. Dieses, was du sagtest, nennt man White Tears, ne, dass Menschen dann eher dieser Reflex, oh nein, ich so wollte ich das gar nicht und das möchte ich jetzt aber nicht und das tut mir jetzt aber weh, wenn ich meinen eigenen Rassismus hinterfragen sollte. Ja, das ist so, aber es gibt, man muss da durch. Ne? Das ist tatsächlich was wir jetzt einfach von weißen Menschen oder auch von Männern verlangen können und müssen, weil sonst wird sich nichts bewegen.
Ja, definitiv. Und ich bin da voll bei dir und ich finde es eher auch unbegreiflich, weil mit Blick auf die Ungerechtigkeiten, die wir ja in unserer Gesellschaft tagtäglich miterleben können, die vor unserer Haustür stehen und es ist sichtbar, wenn wir die Augen öffnen, verstehe ich gar nicht, wie man sich davor verschließen mag. Unabhängig davon, ja, dass es vielleicht so einen kleinen bitteren Nachgeschmack hat, aber trotzdem ist es essentiell, damit wir als Gemeinschaft funktionieren können und zukunftsfähig sind. Und das, finde ich, sollte spätestens in all unserer Sinne sein, so, ne?
Genau, ja, das glaube ich auch total, ne, dass wir als Gemeinschaft funktionieren können. Aber mein Eindruck ist, dass es, gerade weil es so unbequem ist, ist so diese Sehnsucht nach, und das hören wir jetzt ja auch stärker wieder, nach einer Führungsperson, die das alles für mich richtet, ist deswegen so groß, ne? Weil man sich dann immer, man muss immer in diesen Austausch mit sich selbst gehen, man muss sich selbst dahinter fragen, und es, wie gesagt, es tut einfach weh. Es verrückt einfach, so ein vermeintliches Wissen um einen selbst, ne. Das ist, Gewissheiten werden einfach, sind nicht mehr so gewiss, wie sie einmal waren. Das verunsichert und das lässt die ganze Welt sehr, ja, unsicher einfach erscheinen. Und das ist es, glaube ich, warum das so schwer fällt jetzt gerade. Es hat auch immer was mit Macht zu tun, die Angst, Macht abgeben zu müssen. Und ich sage immer, ich spreche da aber mit Hannah Arendt, es gibt ja verschiedene Arten von Macht. Es gibt einmal die Macht über etwas. Das ist so eine herkömmliche Macht, die wir so verstehen. Aber viel wertvoller ist eigentlich die Macht, etwas zu tun. Und diese Macht, etwas zu tun, die wird größer, wenn wir sie teilen. Wenn wir mehrere Menschen sind, die Macht haben, etwas zu tun, dann haben wir mehr Macht als ich alleine. Und das, da hinzukommen, wie gesagt, ist aber ein Prozess und der ist nicht unbedingt leicht.
Nee, absolut. Vielen Dank fürs Teilen. Jetzt ist es so, dass du, also oder zurück zum politischen Engagement von dir oder Engagement, ne? Wie möchtest du denn deine Stimme und auch die Bedürfnisse, insbesondere von Minderheiten in unserer Gesellschaft, im Europaparlament stärken und auch repräsentieren und vertreten?
Genau, also da bin ich eigentlich wieder da, wo ich eben war, da kann ich ganz gut anschließen, mit dieser Macht, ne, die man dann teilt. Das heißt zum einen wirklich ins Gespräch gehen mit den Gruppen, die ich da vertrete, zum Beispiel über, da glaube ich, ist das Europäische Parlament noch nicht so weit, wie es sein könnte, zum Beispiel über, es gibt heutzutage einfach super viele Möglichkeiten, digitale Plattformen anzubieten, da tatsächlich irgendwelche Apps anzubieten, so die Hemmschwelle, mit mir ins Gespräch zu kommen, wirklich niedrig zu machen, zum Beispiel auch, wo ich selber an mir auch einfach arbeiten muss, ist wirklich einfache Sprache zu benutzen. Das merke ich, ist oft eine Hürde, die ich aufbaue und wo ich nicht so inklusiv bin, wie ich gerne sein möchte. Also da wirklich einen BürgerInnen nah zu sein und dann aber auch dieses, ja, so ein bisschen das Dogma über Bord zu werfen, im Parlament dann nur in seiner Partei, in seiner Fraktion zu arbeiten, sondern da einfach dann auch fraktionsübergreifend zu gucken, hey, welche Gruppen haben wir denn hier, welche Stärke können wir vielleicht gemeinsam aufbauen, welche Interessen können wir vielleicht gemeinsam vertreten, also eher auch da wieder nach Gemeinsamkeiten suchen und dadurch dann die Macht zu potenzieren. Also das wären so meine Ideen. Damian, der ist jetzt ja schon seit 5 Jahren für Volt im Europäischen Parlament, hat zum Beispiel eine Gruppe gegründet, Young Europeans, und das war dann tatsächlich fraktionsübergreifend mit allen, die ihr jüngere Stimmen im Parlament dann vertreten. Und sowas könnte man natürlich auch für Frauen, für schwarze Menschen, was auch immer machen, dass man da einfach guckt, hey, was sind unsere Gemeinsamkeiten, wofür stehen wir eigentlich und wofür kämpfen wir eigentlich? Die Idee fand ich total gut, sowas in der Richtung.
Sehr stark, danke. Wie planst du denn den Dialog und auch die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen europäischen Institutionen und Bürgern zu fördern? Also, weil ich habe insbesondere vielleicht auch bleiben wir mal bei den Bürgern oder BürgerInnen. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass die Politik ja wie auf so einem hohen Ross steht und die Menschen total verliert. Und um die geht es ja eigentlich, ne? Und wenn wir die wirklich gewinnen wollten und auch würden, dann würde ja auch da wieder ein viel besserer Austausch stattfinden und man könnte viel mehr die Herausforderungen angehen, die es wirklich gilt anzugehen. Wie stehst du dazu?
Also gerade Brüssel, ne, kommt einem, ist gar nicht so weit weg und es kommt einem so weit weg, als wäre es vor, als wäre es auf einem anderen Planeten.
Ja,
genau. Und ich weiß, dass sie unheimlich viel reisen, ne, die Parlamentarier bei dir immer zwischen Straßburg und Brüssel hin und her reisen müssen, aber auch da, Damian hat das zum Beispiel geschafft, hat immer wieder so Town Halls in Deutschland angeboten nach amerikanischem Vorbild, also ne, wo er dann einfach zum Diskutieren in ganz verschiedene Städte, ich glaube so einmal monatlich ungefähr in Deutschland gereist und wirklich gereist ist und mit den Menschen vor Ort gesprochen hat. Also einmal dieses Live-vor-Ort-Sein finde ich super wichtig. Das habe ich bis auf bei Damian hier in Hamburg bei keinem europäischen Abgeordneten mitbekommen. Es ist mir einfach nie begegnet. Das finde ich super erschreckend. Also das war ja so das eine. Und dann, wie ich schon sagte, natürlich auch da möchte ich sehr inklusiv sein, weil ich sag mal, so eine Mama und ein Papa mit einem gerade neugeborenen Kind, die werden auch abends nicht zu so einer Town Hall unbedingt kommen können, sondern da war es für mich zum Beispiel bei Volt dann so, wir haben total viel Online-Möglichkeiten, sich zuzuschalten. Und das, finde ich, ist so das Mindeste, das Einfachste, was man wirklich viel einfacher realisieren könnte, als da sozusagen auch Online-Sprechstunden. Das hatte ich gleich mal bei der SPD gesehen, das fand ich ganz charmant, bei Armand Zorn, das waren keine Online-Sprechstunden, sondern der macht so BürgerInnen-Sprechstunden, der reist dann tatsächlich so durch Deutschland immer hier eine Stunde, da eine Stunde. Das kostet natürlich super viel Zeit, aber ich glaube, das ist der einzige Weg, wirklich mit den BürgerInnen ins Gespräch zu kommen. Also nochmal einmal wirklich durch Deutschland reisen, aber dann auch, ja, so eine BürgerInnen-App oder eine Youth-App oder sowas machen, wo wirklich der Zugang sehr, sehr einfach ist, wo vielleicht dann die auch direkt Fragen stellen können, ne, die man dann einmal kurz beantwortet, so ähnlich wie bei Reddit oder sowas. Also, dass man da einfach wirklich so den Dialog einfach sucht, das wäre unheimlich wichtig. Ja.
Sehr cool, dankeschön. Wir sind jetzt schon fast am Ende, Nela. Und ich würde dir gerne. Ja, total, total. Ich fand das auch mega. Ich könnte dir 1000 weitere Fragen stellen. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, eine würde ich dir sogar noch stellen. Und zwar mit Blick auf die Kandidatur. Gibt es da irgendwas, was dir Bauchschmerzen bereitet? Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass du ins Europaparlament gewählt wirst und plötzlich irgendwie ja auch ein neues Leben auf eine gewisse Art und Weise startest. Macht dir irgendwas Bauchschmerzen oder hast du da einfach nur richtig Bock drauf?
Ich habe einfach nur richtig Bock drauf, tatsächlich. Das ist wirklich völlig verrückt, aber es hat sich selten etwas so gut und so richtig angefühlt. Also ich fühle mich einfach so total richtig an diesem Platz. Ich bin ja sehr zufällig eher hier hingekommen. Also ich habe ja nie den großen Plan gehabt, jetzt unbedingt Berufspolitikerin werden zu wollen, sondern es hat sich alles so ergeben durch ganz viel Zuspruch von allen Seiten. Und ich glaube, genau dadurch kann ich das mit so einer Ruhe angehen, dass ich sage, ja, das sollte jetzt so sein. Das fühlt sich gut an. Hier bin ich. Das ist mein Platz. Und natürlich wird das für meine Familie und mich unheimlich viel Chaos bedeuten. Also gerade mit den kleinen Jungs, da mache ich mir überhaupt nichts vor. Das wird dann Abende geben, wo ich dann da irgendwie sitzen werde und sagen werde, warum habe ich mir das angetan? Es ist furchtbar schlimm, natürlich. Ne? Und wenn die dann irgendwie nicht zur Schule gehen wollen und alles ist neu, das ist klar. Aber ich sehe einfach diese riesige Chance, jetzt was zu tun und irgendwie mutig voranzugehen und diese Lösung, die wir hier haben, anzubieten und meiner Verantwortung da auch gerecht zu werden. Deswegen habe ich da richtig, richtig, richtig Lust drauf und freue mich drauf. Und es ist für mich einfach ein Privileg, dass ich jetzt die Chance habe, so viel zu bewegen. Ja,
es hört sich super an. Ich habe auch noch gar nicht erwähnt, du bist ja als Dritte, glaube ich, gewählt worden. Bedeutet,
Die Zweite.
Als Zweite sogar. Mhm. Wow. Also das heißt, bei dir sind die Chancen sogar richtig, richtig hoch, dass du auch eigentlich gewählt werden könntest.
Ja,
ne?
Richtig cool. Wow.
Völlig okay, also die Daumen. Chapeau. Großen Respekt an dich und danke für die tolle Antwort. Ich bin echt gespannt und drück dir da ganz, ganz doll die Daumen. Genau, zum Abschluss aber jetzt noch eine Frage von meiner letzten Gästin. Und zwar fragt sie dich, welche Katastrophe in deinem Leben hat dich du werden lassen?
Oha, ich hatte tatsächlich mehrere Katastrophen, was so Krankheiten anging. Und ich finde es immer sehr schwierig. Ich will das immer nicht, ne, dann gibt es diese Kalendersprüche, ne, ohne hättest du das an dich erlebt, dann würdest du das irgendwie nicht so schätzen wissen und so. Mhm. Da ist natürlich ein Stück weit was dran. Aber ich will das auch immer nicht überhöhen und weil im Umkehrschluss heißt es ja irgendwie so an Menschen, die daraus nichts gelernt haben, du bist selber schuld, du hattest jetzt eine Katastrophe, aber du hast jetzt nichts daraus gemacht. Und das finde ich nämlich auch nicht okay, ne? Sondern es ist einfach so, ich hatte trotzdem immer ein schönes Umfeld um mich rum, was mich aufgefangen hat. Ich hatte vor 10 Jahren jetzt zum Beispiel einen Schlaganfall und wusste man, und war wirklich halbseitig gelähmt einfach und man wusste kurze Zeit nicht, ob das wieder gut werden würde. So. Und da rauszugehen und zu sagen, ich weiß zu schätzen, was ich habe, ist natürlich das eine. Es hat mich vielleicht insofern ich noch mal mehr werden lassen, als dass ich, und da hatte ich gestern mit einer Freundin gerade drüber gesprochen, und vorhin hatte ich es auch schon mal gesagt, nie in dieser Bequemlichkeit verharre. Ne? Nach so einem Schlaganfall ist der Körper natürlich unheimlich geschwächt und man muss ganz, ganz viel wieder auftrainieren sozusagen, um dahin zu kommen, wo man mal war. Und zu wissen, dass man so eine Bequemlichkeit immer überwinden kann und dass sich das lohnt, das würde ich vielleicht daraus mitnehmen. Also so, das ist so eine von mehreren Katastrophen, die es so gab, die sich, ja, die mich haben werden lassen. Aber es ist nicht ganz einfach zu beantworten, die Frage.
Nee, absolut, ja. Absolut. Mhm. Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gästin auch noch eine Frage mit auf den Weg geben?
Ja, für mich ist tatsächlich das Thema Freiheit, ja, dafür kämpfe ich ja sehr, ne, dass unsere Freiheit einfach erhalten bleibt hier in der EU und dass wir sie tatsächlich noch ausweiten auf alle Menschen, die hier bei uns leben und die zu uns kommen wollen. Deswegen wäre für mich die Frage an den nächsten Gast, die nächste Gästin, wie frei bist du? Ganz einfach, wie frei bist du?
Ja, wow. Nila, vielen lieben Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ich habe mich unglaublich über deine Worte gefreut und über deine progressive Weitsicht. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir mehr PolitikerInnen in unserer Regierung haben, die so wertvollen Input geben und so weit denken wie du und wie ihr, also wie viele von euch, die das bei Volt machen. Somit danke, dass du heute da warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ich danke dir für deine wirklich tollen Fragen, die mich wirklich zum Nachdenken angeregt haben. Vielen, vielen Dank. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.